Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 136 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Nach unserem Jahresauftakt in Sachen Stadion in Volume 135 wird ab sofort auch wieder Querpass gespielt bei Black FM. Der Jänner ist ja auch schon wieder über der Hälfte und es ist auch schon einiges passiert im schwarz-weißen Kosmos in den vergangenen Wochen. In der kommenden Woche wird es auch gleich wieder ernst für unsere Schwarzen. Mit dem vorletzten Champions League Liga-Phasenspiel in Bergamo beginnt am Dienstag das Pflichtspieljahr. Nur eine Woche darauf geht es für uns alle noch einmal nach Klagenfurt gegen die Dosenfiliale aus Leipzig. Und danach startet auch schon Cup und Meisterschaft mit dem Doppel gegen den FK Austria, Klammer auf, gerettet von der Stadt, Klammer zu, Wien, in die Vollen. Darüber hinaus wurde bei Sturm das Trainerteam bei der Zweier neu besetzt und die Frauen stehen ebenfalls schon im Trainingsbetrieb inklusive neuer Hoffnungen im Angriff. Jede Menge Gesprächsstoffs also und um den kümmern wir uns diesmal. Wir, das sind in diesem Fall der 12-Meter-Kolumnist und Serienbuchautor Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und auch zugeschaltet ist der Taktikfachmann und Experte für alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hello, hello.
Und meine Wenigkeit ist Andreas Terler. Starten wir also gleich direkt hinein in Ausgabe 136 von
Black FM.
Bevor wir zu unseren Shoutouts schreiten, gleich noch einmal der Hinweis für euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die unter anderem die Produktionskosten für diese Sendung trägt. Ihr findet alle Infos dazu unter www.blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Danke an alle, die das immer wieder machen, mitunter auch schon in Form eines Dauerauftrags. Das ist schlichtweg sensationell und bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel.
Danke.
Kommen wir zu den Shoutouts. Wer mag beginnen? Frank.
Ich darf beginnen? Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Ich fange im Skript oben an, da können wir unten uns alle dann gemeinsam drüber freuen. Die U14 wird Dritter beim Indoor-Masters. Ja? Sieger ist Brügge vor den Bayern und im Spiel um den, sehe ich das richtig, dritten Platz?
Genau.
Gegen Hertha. Wie?
Wurde mit 3:1 gewonnen.
Genau. Dann habe ich Sie richtig verstanden. Passt, genau. Und unsere U14 darf den Torhüter des Turniers stellen. Denkt euch einen Trommelwirbel. Sandro Papesch heißt der junge Mann. Sandro, sehr beliebter Name bei Sturm. Gratulation, tolle Leistung. Wird man, glaube ich, nicht so einfach so mit mir nichts, dir nichts Torhüter des Turniers.
Ja, und das ist doch ein sehr international gut besetztes Turnier.
Ich sah auch Videos auf Social Media.
Ja, also ja, da geht's. Dann
hast du sicher auch gesehen, dass Sandro Papesch größer ist als wir alle, obwohl er noch sehr, sehr minderjährig ist. Das ist durchaus außergewöhnlich.
Ja, also Jürgen und ich haben vorher schon kurz gesprochen, er könnte so unser Kjells Kerpen einmal werden, wenn er so weiter wächst.
Somit hat er mit den anderen Sandros aus unserem Verein, aus unserer Vereinsgeschichte nicht so viel gemeint.
Eher weniger, ja.
Einer könnte ihm als Erwachsener zwischen den Beinen durchlaufen. Das hat er dann wieder mit dem Volkskanzler ins B gemeinsam.
Genau, aber zu diesem Thema reden wir
heute. Ein andermal.
Nicht. Ja. Dafür reden wir jetzt noch über was anderes. Und zwar, ich will mit einem Zitat beginnen, frei übersetzt aus dem Englischen. Ich fühle eine große Scheiße im Club. Es geht um ein Interview, das André Kramaric gegeben hat nach dem 0:5 seiner TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern. Und Hoffenheim, das ist ja mittlerweile auch so eine Sturmfiliale geworden in den letzten Monaten. Und das interessiert uns dann doch auch ein bisschen. Was geht denn da bitte momentan ab, Jürgen?
Ja, es ist eines der explizitesten Fußballer-Interviews, das ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. André Kramaric, seines Zeichens Sturmspitze der TSG Hoffenheim, hat nach dem 5:0 in Bayern vom Leder gezogen sozusagen und hat einen aus seiner Sicht eh noch soften Rundumschlag gemacht, dass er einen Big Shit im Club fühlt. Und das hat er, glaube ich, ungefähr 7-8 Mal wiederholt in 2,5 Minuten Flash-Interview. Und hat angemerkt, dass mit so viel Investitionen und den Änderungen der letzten Zeit, er versteht's nicht und das ist für ihn alles eine große Scheiße und er wird noch mehr drüber reden und dann werden ihm alle zuhören, hat er abschließend gemeint. Hat ein bisschen noch einer Drohung geklungen. Also es ist kein angenehmes Umfeld für unsere ehemaligen sportlichen Leitungsprotagonisten in Graz-Messendorf. Ich glaube, sie haben sich das ein bisschen gemütlicher vorgestellt vielleicht.
Ja, Frank, glaubst du auch, dass das dann doch früher als später vielleicht sogar zu Ende sein könnte für den einen oder anderen?
Oh, ich will da jetzt nicht irgendwie Cassandra spielen oder das Schwarz malen oder irgend sowas. Aber es wäre gelogen, wenn ich nicht zugeben würde, dass wir auch in unserem Black FM Chat uns schon die Frage gestellt haben, was ist denn, wenn die TSG Hoppenheim das nächste eigentlich, also jetzt spielen sie ja mal, glaube ich, Conference League gegen Tottenham, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Europa League, Entschuldigung.
In der Liga müssen sie dann ein Du-or-Dei-Spiel gegen den Abstiegsaspiranten und Gegner Kiel.
Das ist vorher schon, ja.
Ah, okay, dann habe ich die Reihenfolge vertauscht, genau. Dann haben sie Eintracht Frankfurt, glaube ich.
Ja.
Und dann kommt Leverkusen oder Stuttgart?
Leverkusen,
genau. Und jetzt sage ich einmal so, so wie die momentan spielen und so wie Kiel drauf ist, kann schon sein, dass die nach Leverkusen zurückschauen und sagen, keinen Punkt gemacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann noch ein bisschen ungemütlicher wird, obgleich in Hoffenheim eh keine Leute sind, niemand im Stadion ist und das Faninteresse an dieser Veranstaltung verschwindend ist. Insofern zumindest der Fandruck ist nicht schlimm, aber das Medieninteresse wird schon Deutsche Bundesliga sein. Und wir haben uns schon überlegt, was passiert eigentlich, wenn Andi Schicker die Anweisung kriegt, den gerade erst geholten Trainer samt seinem Staff im Kofferraum wieder zurück über die Grenze nach Österreich zu schicken.
Dann wird es nicht mehr so lustig auf der Hütte in Obereich.
Ja, mindestens. Und an diesem Donnerstag, an dem wir aufnehmen, ist ja dann auch schon der Vorstandsvorsitzende ausgerückt und hat gesagt, wir werden diesen eingeschlagenen Weg konsequent und unbeirrt von störenden Strömungen, was auch immer er damit meint, weitergehen.
Klassisches Trainer-Rückendecken-Bullshit-Bingo oder was nur jedes Mal zu einer Entlastung geführt
hat. Ja, und das sind dann meistens die ersten Anzeichen.
Steht in diesem Statement nicht auch drinnen, dass sie der sportlichen Leitung natürlich auch für dieses wichtige Spiel gegen Kiel vertrauen? Hat das nicht der gleiche gesagt?
Möglich.
Ja, und das halte ich schon für eine sehr komische Formulierung.
Ja, und wenn das eintritt, was du gerade skizziert hast, als doch Cassandra, dann wären dann 12 Spiele ohne Sieg.
Das ist eine gute Serie.
Ja, und in der Liga wären es dann mit diesen 3 Partien 6 Niederlagen in Folge in der Liga.
Ja.
Ja, da wird es argumentativ dann schwierig für einen Trainer, trotz kurzer Zeit und kurzer Amtszeit.
Genau, weil dann muss man natürlich sagen, der ganze langfristige 3-Jahres-Generalstabsplan vom Schicker Andi hat ja dann die Problematik, dass wenn du mit der TSG absteigst, dann ist das, glaube ich, in den Plan nicht eingepreist gewesen.
Na, der Abstieg sicher nicht, aber das ist auch genau das, was wir in diesen Abschiedsrundumgesprächen, die wir da geführt haben, immer wieder angeführt haben, in der Diskussion zumindest bei uns, dass genau das der Knackpunkt dieses Engagements wird. Du musst diese Saison irgendwie ohne Abstieg drüber bringen, damit du deinen Plan überhaupt beginnen kannst. Wenn das jetzt schon schief geht, dann kommt es zum Plan gar nie.
Mhm, genau. Und das wäre natürlich, spannend.
Es wäre ein sogenannter Karriereknick.
Ja, oder halt einfach Tür auf für ein neues Ziel. Und ich sage einmal, jetzt denken wir an die Spielphilosophie und dann denkt man an das Kaderpersonal, das es anderswo gibt und dann vielleicht verliert die Dosenfiliale ja in Klagenfurt und dann wolle vielleicht Rose kaufen und vielleicht passt ja das Team Ilza auch woanders gut hin.
Ja.
Mal sehen. Das ist jetzt schon sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht.
Ja, klar. Als ich das gestern diskutiert habe mit einem ehemaligen, sehr aktiven Sportjournalisten, der jetzt für die Stadt Wien arbeitet, hat mir erklärt, als Blau-Weiß-Linz-Anhänger, wenn der Scheiberl einmal weg ist, nehmen sie den Ilzer mit Handkuss, wenn es in Deutschland nichts wird.
Ja, das wäre auch lustig. Ja.
Ja. Blau-Weiß wäre ein lustiger Abstieg.
Unrealistisches Szenario, würde ich jetzt mal sagen. Aber was weiß man schon?
Nix. Ja, auf jeden Fall Shoutout André Kramaric für dieses Interview.
Ja, und das ist doch einer, der dem dieser Club schon sehr am Herzen liegt, weil er schon ewig dort ist. Und wenn sich der mal so äußert, dann ist wirklich Feuer am Dach. Gut, jetzt aber kommen wir zu unserem ersten Punkt. Und da gibt es gleich einmal einen allseits beliebten Jingle zu hören. In unserem ersten Agendapunkt heute wollen wir nämlich an die vergangene Black FM-Ausgabe anschließen. Der Jürgen hat nämlich darin mit Gerald Winter-Pölzler von der kleinen Zeitung über das Stadion Liebenau gesprochen und damit ein, ja, kann man schon sagen, Standard-Podcast-Werk zu diesem ganzen Themenkomplex geschaffen. Wer das also noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Dann ist man auf dem aktuellsten Wissensstand rund um dieses Dauerthema. Heute haben wir dazu einen Nachtrag zu liefern. Worum geht's denn da genau, Jürgen?
Zuerst einmal Asche auf mein Haupt, dass ich den Jingle nicht zum Gerald mitgenommen habe, weil es hätte natürlich sehr gut gepasst, aber zu spät. Jetzt geht es im Nachtrag geht's darum, dass die Kronenzeitung unlängst aktiv geworden ist und eine Geschichte hingeschrieben hat, dass bei den schon beschlossenen Umbau- und Sicherheitsmaßnahmen in Liebenau Verzögerungen stattfinden, nämlich insbesondere im GAK-Fansektor mit den Umbauten auf diese flexiblen Plätze, die Steh- und Sitzplatz-Umbaumöglichkeiten haben und unsere Zugangsportale in der Nordkurve, die uns schon lange versprochen wurden, verzögern sich auch beides angeblich bis vor nächste Saison vor Beginn. Dem sind wir auf den Grund gegangen und wir haben diese ganze Angelegenheit mit der zuständigen Vorständin und Geschäftsführerin in der Messe, mit der Barbara Muhr, besprochen, die dafür hauptzuständig in der Stadt Graz ist. Und ich glaube, das hören wir uns jetzt an, oder?
Genau, hören wir uns an, was Barbara Muhr zu sagen hat.
Neben der laufenden Diskussion zu den Studien ums Liebenauer Stadion geht es gerade aktuell um den Um- und Ausbau von Liebenau und die Sicherheitsmaßnahmen, die damals beschlossen wurden im Gemeinderat. Die Kronenzeitung hat dazu unlängst berichtet, dass die Arbeiten, die bis Februar abgeschlossen sein hätten sollen, teilweise noch nicht mal begonnen hätten. Da geht es ums Zugangssystem für den Sturmfanblock, neue Sitze im GAK-Sektor, die angeblich noch nicht einmal bestellt wurden. Wie kommentieren Sie diesen Zeitungsartikel von letzter Woche?
Es tut mir sehr leid, dass die Kronenzeitung in der Form berichtet hat, weil diese Form einfach nicht mit der Realität übereinstimmt. Man kann das Glas immer berühmt halb voll oder halb leer sehen. In unserem Fall ist das Glas schon fast gefüllt, denn von insgesamt 14 Maßnahmen sind 12 sowohl im Zeit- als auch im Budgetplan erfolgreich abgeschlossen und lediglich 2 eben noch in Umsetzung. Und bei einem so riesengroßen Projekt über 2,5 Millionen Euro ist es auch nichts Außergewöhnliches. Und ich habe schon wesentlich größere Projekte verantworten dürfen, dass ein oder zwei Teilprojekte aus plausiblen Gründen verschoben werden.
Es ist aber schon so, dass die Kronenzeitung insofern recht hat, dass mir auch vom Büro Manfred Eber letztes Jahr kommuniziert wurde, dass diese Dinge bis Februar abgeschlossen sein sollen. Das sind sie tatsächlich nicht. Woran liegt es, dass es länger dauert? Und es dauert ja angeblich bis August, bis sie fertig sind, also durchaus noch länger.
Das ist ganz leicht erklärbar. Das eine Projekt, die Umstellung auf die Stehsitzstühle, im GAK-Bereich, da haben wir einige Varianten durchprobiert, besprochen etc. Ein Verein wollte dann noch zusätzliche Alternativvorschläge anbringen. Es gab Verzögerungen in der Kommunikation, in den Rückmeldungen. Das hat sich schlichtweg auch aus Kommunikationsdefiziten heraus verzögert. Was nicht vorgesehen war. Wichtig ist aber, dass letztlich die Verzögerung und der neue Zeitplan einvernehmlich mit beiden Vereinen stattgefunden hat. Beim anderen Thema, dem Thema Einlass, Drehportale oder Portaldrehkreuze, wie es bei uns in der Fachsprache heißt, kommt es deswegen zu einer Verschiebung, weil ja derzeit auch parallel die Machbarkeitsstudie läuft, die Ende Mai abgeschlossen sein soll und im Juni präsentiert werden wird. Und wir haben uns von vornherein in dieser Machbarkeitsstudie darauf verständigt, dass wir keine technischen Umbauten vornehmen werden, nur für ein paar Monate, weil möglicherweise ergibt die Machbarkeitsstudie ein anderes Ergebnis und wir wollen schlichtweg die berühmten Stranded Costs, also sinnlose Kosten, verhindern, damit es nicht zu unnötigen Ausgaben von Steuergeld kommt.
Jetzt ist es aber so, dass diese Machbarkeitsstudien präsentiert werden. Es ist aber nicht gesagt, dass das dann tatsächlich alles so gebaut werden kann, wie es jetzt untersucht wird. Diese Maßnahmen, unabhängig von dem großen Liebenauer Projekt, werden aber dann in jedem Fall im Sommer umgesetzt auch.
Na, das Entscheidende ist, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie müssen mit den Sicherheitsmaßnahmen konform gehen. Es muss ja zusammenpassen und zusammenstimmen. Und im Speziellen bei dieser Sicherheitsmaßnahme neue Portaldrehkreuze ist eben grundsätzlich entscheidend, was ergibt die Machbarkeitsstudie in Sachen Umbau. Weil ich werde nicht irgendwo jetzt Mauern niederreißen für ein paar Monate und dann wieder aufstellen, bildhaft gesprochen. Das ist eben so ein spezielles Thema, wo man sagt, man wartet jetzt diese 3-4 Monate bewusst noch ab und installiert jetzt nicht Portaldrehkreuze, die man dann vielleicht wieder entfernen muss. Man hat unnötige Investitionskosten. Da geht es einfach ja, um die berühmten Stranded Costs.
Aber bis auf diese zwei Maßnahmen, die eine Sache mit dem GRK-Sektor, diese Portaldrehkreuze, sehen Sie laut Ihrer Aussendung, die verschickt wurde, alle anderen Maßnahmen vorerst als erledigt, die damals beschlossen wurden?
Ja, genau.
Wenn wir diese Machbarkeitsstudien jetzt nur kurz besprechen, wie schätzen Sie das ein zu diesem Umbau, der jetzt da untersucht wird? Ist das der richtige Weg für beide Clubs, dieses Liebenauer Stadion in der Form zu adaptieren?
Also ich möchte jetzt auf die Machbarkeitsstudie nicht im Detail eingehen, weil den Lead für die Machbarkeitsstudie hat die Stadtbaudirektion und wir sind auch kommunikativ so verblieben, dass die Kommunikation zur Machbarkeitsstudie ausschließlich über die Stadtbaudirektion läuft. Grundsätzlich finde ich es gut, dass die Entscheidung getroffen wurde, diese Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben und dass eine Entscheidung getroffen wurde, dass im derzeit, bei der derzeitigen budgetären Situation eine Zwei-Stadien-Lösung nicht möglich ist. Deswegen steht der Ausbau bzw. Umbau vom Stadion Liebenau, also der Merkur-Arena, im Mittelpunkt.
Dann eine Frage, die Sie dann doch wieder betreffen würde, nicht jetzt zur Durchführung der Machbarkeitsstudien, aber gehen wir davon aus, es ergibt sich die Geschichte, dass man doch eine Umweltverträglichkeitsprüfung braucht. Was würde das dann bedeuten für Sie als zuständige Person für das Stadion in Graz?
Naja, das würde bedeuten, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn sie gemacht werden würde, eine gewisse Zeitspanne braucht und da muss man durch, das hilft ja nichts.
Das heißt, man würde das Projekt trotzdem weiterverfolgen, trotz höherer Kosten und zeitlicher Verzögerung?
Das kann ich heute so nicht beantworten, weil da bitte ich um Verständnis. Ich habe versucht zu erklären, den Lead für die Machbarkeitsstudie hat die Stadtbaudirektion als Teil der Stadt Graz. Ich bin in einer Managementfunktion, in einer Geschäftsführungsfunktion und beschäftige mich, was das betrifft, mit dem Abarbeiten von vereinbarten Projektzielen. Es wäre unseriös von mir, heute darauf, auf diese Frage, Ihnen eine Antwort zu geben.
Gut, so viel zu diesen Fragen im Anschluss an diesen Kronenzeitung-Bericht. Im Grunde genommen muss man sagen, ja, es stimmt das, was in diesem Bericht gestanden ist, weil die beiden genannten Punkte in diesem Artikel verzögern sich. Beginnen wir mit dem einen, was jetzt den Stadtrivalen betrifft. Da hat sie gemeint, ein Verein wollte da andere Varianten und dadurch hat sich das offensichtlich nur aus kommunikativen Gründen verzögert. Das ist ja ein bisschen komisch, oder?
Ja, ich habe mich da natürlich schlau gemacht dann. Es ist laut mehreren Quellen übereinstimmend die einzig und alleinige Schuld des GAK, weil sie nicht rechtzeitig gesagt haben, was sie dort genau gerne haben wollen und das deswegen nicht bestellt werden konnte. Und jetzt ist spät und jetzt dauert es länger und deswegen ergab sich diese Verzögerung und wird jetzt nicht mehr vor dem Beginn im Frühjahr umgebaut, sondern erst danach.
Ja, herzlichen Glückwunsch an den GRK für diese Leistung. Das andere Thema, was uns mehr interessiert, die genannten Portaldrehkreuze. Und da sind wir jetzt dann wieder doch beim großen ganzen Stadionthema, ne?
Genau, weil das ist im Prinzip in der Kronenzeitung natürlich ein bisschen misleading dargestellt und ein bisschen gemein populistisch, weil dort Zeitverzögerung und auf Zeitspielen angeführt wird. Es ist aber schlichtweg so, dass sie diese Dinge nicht bauen wollen, bevor sie nicht wissen, was bei der Machbarkeitsstudie herauskommt, inwiefern man diesen ganzen Vorplatz und Umbauarbeiten dort durchführen wird, können oder müssen oder werden. Und deswegen wollen sie das nicht jetzt machen, wenn sie das eventuell nachher wieder wegtun wollen, ist die simple Zusammenfassung und das ist ein Stück weit auch nachvollziehbar.
Schon, oder? Frank, für dich auch?
Ja, also das muss man, also ja und nein. Also ja, weil wenn ich weiß, jetzt wird eine Machbarkeitsstudie gemacht und eventuell wird der ganze Vorplatz irgendwie umbrochen, dann ist relativ schildbürgerhaft, wenn ich da jetzt für doch einiges Geld Portaldrehkreuze hinschnalze, die ich dann vielleicht wieder ausbauen muss. Ne? Also das verstehe ich irgendwie. Dass das Thema Portaldrehkreuze ja schon länger herumgeistert und das ist halt die zweite Seite der Medaille. Aber ja, verstehe ich. Wenn man eh kein Geld da ist, sollte man es nicht noch streublumenhafter verteilen, bin ich ganz dabei. Und ja, wenn die Drehkreuze dann in einer anderen Form in der Machbarkeitsstudie oder auftaucht, dass das alles machbar ist und auch eine andere Portallösung für die Nordkurve machbar ist, dann wird man es anders bauen müssen. Also schon zu verstehen, finde ich. Mhm. Obgleich natürlich uns jetzt wieder eine Halbsaison mit Eingangschaos bevorsteht. Wobei man, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das habe ich in einer anderen Diskussion gelesen, das stimmt natürlich auch, wir wissen alle nicht, ob die Portaldrehkreuze unsere Anstellmisere besser gemacht hätten.
Nein. Aber sie hätten die Chance zumindest erhöht.
Ja,
kann sein. Wenn man die Portaldrehkreuze mit vernünftigen Zugangswegen noch mit ausstattet, dann sicher. Nur ja, die Drehkreuze würden nichts ändern. Obwohl, selbst das würde wahrscheinlich ein bisschen was ändern, weil du dieses blöde manuelle Aufzumachen, händisch scannen und so weiter dann los wärst und einfach jeder mit seinem QR-Code zu diesem Ding hingeht, unterhält und reingeht, wie bei Rapid. So schwer ist es nicht.
Ja, wobei da dann genau dazu der Einwurf gekommen ist, und der stimmt natürlich, das elektronische Zutrittssystem würde ja dasselbe bleiben im Hintergrund.
Ja, wir und tun da zu viel voraussetzen, du hast recht, man müsste natürlich auch die technischen Voraussetzungen dann erfüllen, um das durchzuführen, das stimmt natürlich, aber das habe ich jetzt naiverweise vorausgesetzt.
Ja, aber die Portaldrehkreuze ist ein Eisentrimmer.
Ohne System, ja.
Ja, genau.
Gut, aber gut. Weil es jetzt gerade dazu passt, wir werden uns ja auch in den nächsten Wochen weiter mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben ja da das eine oder andere auch noch vorbereitet.
Ja, wir haben etwas in der Pipeline und so als kleiner Spoiler. Es geistert ja jetzt seit längerem, die geistern die drei furchtbaren Buchstaben der Bauwirtschaft herum, U, V und P. Ne? Das heißt so viel wie Umweltverträglichkeitsprüfung. Und was es damit auf sich hat, vor allem aus juristischer Sicht, warum das der panische Albtraum aller Bauleiter ist und was denn das im Regelfall alles bedeutet, wenn so etwas fällig wird bei einer Bau- oder Umbaumaßnahme, das werden wir uns aus profundem Munde erklären lassen. Da sind wir hinter sehr versierten JuristInnen her, die uns da ein kleines Interview geben dazu, damit wir euch da draußen Hörende aufklären können, was uns da eventuell bevorsteht, wenn U, V und P nötig sind.
Kurze Ergänzung dazu noch, um nicht wieder zu viel vorauszusetzen. Der grundsätzliche Plan ist, dass Liebenau umgebaut werden kann mit den bestehenden Genehmigungen, die auf diesem Drum da momentan drauf sind. Dann wäre das ohne UVP möglich und dann könnte man mit dem, was momentan erlaubt ist, auch umbauen. Es ist aber, wie man in der letzten Sendung schon hören konnte, keineswegs gesichert, dass das bestimmt so ist. Die Stadtpolitik sagt so vor sich her, dass das schon gehen wird, aber man weiß es eben nicht. Und käme es eben zu so einer UVP, wäre es alles das, was der Frank gesagt hat, plus du hättest ein Riesenthema mit Anrainerrechten und Einspruchsmöglichkeiten und so weiter. Also man würde die Büchse der Pandora öffnen müssen damit und wir wollen das ein bisschen einordnen und schlichten mit mehreren Teilnehmern, mit denen wir drüber reden wollen.
Oder? Genau, die uns dann auch erklären, wie wahrscheinlich das ist oder was die Probleme sind und was man alles tun muss dafür, weil die Liste, was man alles dafür tun muss, die ist schier unendlich.
Und wie viel mehr das kostet und so weiter.
Ja. Und vor allem, was es an Zeit kostet.
Genau, und genau. Das, was das ganze Thema Anrainer so bewirken kann, hat ja der Gerald Winterbösler in der vergangenen Episode am Beispiel Eishalle ganz gut nacherzählt.
Genau, wo dann eine Europameisterschaft nicht stattfinden konnte, weil es nicht rechtzeitig fertig geworden ist.
Mhm. Ja, also da haben wir noch einiges vorbereitet. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Gut, dann kommen wir zum Sportlichen.
Jetzt diesmal, bleibt lustig, oder?
Ja, diesmal. Nachdem du vergessen hast, spielen wir heute zweimal.
Ich muss noch immer drüber lachen.
Nächste Woche ist der SK Sturm wieder da, nämlich in der UEFA Champions League. Zwei Partien stehen noch aus in der Ligaphase. Bei Atalanta kommenden Dienstag um 18.45 Uhr und am darauffolgenden Mittwoch um 21 Uhr am Wörterteich gegen RB Leipzig. Die Vorbereitung war also eine kurze und neigt sich bereits dem Ende zu. Nach dem Camp in Marbella ist Sturm momentan in Čatež in Slowenien. Dann geht es nach Bergamo, dann noch einmal nach Slowenien und dann gehen auch schon die nationalen Bewerbe los. All das findet unter der Leitung vom nunmehr nicht mehr Interims, sondern fixen Cheftrainer Jürgen Säumel statt. Und was er zu den Themen, die momentan so herumgeistern in diesem Jänner, sagt, das hören wir uns jetzt an.
Hallo Jürgen, wo steht man aktuell in der Vorbereitung? Ihr wart jetzt seit zwei Wochen im Training, ihr wart im Trainingslager in Marbella. Wie ist der Stand der Dinge? Wie zufrieden bist du?
Ja, wir haben versucht, inhaltlich viele Dinge einzutrainieren. Die Pause war mit 3 Wochen relativ kurz und wir spielen ja am Dienstag bereits gegen Bergamo. Das heißt, es war wichtig, trotzdem viel am Platz zu sein, trotzdem auch Spiele absolvieren, damit man Matchpraxis einsammelt und zeitgleich an der Fitness auch arbeitet. Es wird natürlich darauf ankommen, dass wir nötige Frische auch im ersten Champions League an den Tag legen, weil die Vorbereitung wirklich kurz ist bis zum ersten Spiel. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden, weil wir inhaltlich, wie gesagt, einige Dinge einarbeiten haben können. Aber klar, als Trainer möchte man natürlich so oft als möglich am Platz stehen und da ist die Zeit natürlich schon knapp jetzt bis zum ersten Spiel.
Du hast das angesprochen, wir haben den Sonderfall, dass es jetzt vor dem Liga- und Cup-Start im Februar schon zweimal Champions League im Jänner gibt. Wie wirkt sich das auf die Vorbereitung aus? Wie muss man das mitbedenken? Was muss man anders machen, als würde man erst im Februar in die Spiele starten?
Ja, das ist schon ein Unterschied, weil irgendwo zweigleisig planen muss. Das eine ist, den nötigen Fitnessstand bis zum ersten Cup-Spiel bzw. bis zum Meisterschaftsspiel einen Grundstock aufzubauen. Und auf der anderen Seite die Spieler auch frisch zu halten für die Champions League-Spiele. Das heißt, das ist schon ein Spagat, den wir schaffen wollen. Wie gesagt, bis zum ersten Champions League-Spiel ist wirklich sehr, sehr kurz. Und das ist jetzt nicht so eine klassische Vorbereitung, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, mit 6 Wochen Vorbereitung und dann bis zum ersten Spiel. Sondern es geht gleich mit einem Champions League-Spiel los. Genau, das ist natürlich ein großer Unterschied. Und wir werden die Mannschaft versuchen, bestmöglich darauf vorzubereiten. Und freuen uns natürlich auf die Aufgabe in Bergamo.
Kann man das parallel gleichwertig behandeln oder muss man da den Fokus auf die nationalen Bewerbe legen, grundsätzlich, weil die einfach wichtiger sind mittelfristig?
Ja, also klar, Meisterschaft und das erste Cup-Spiel in die Austria, das sind natürlich sehr, sehr wichtige Spiele. Wir nehmen Bergamo aber natürlich auch sehr, sehr ernst, weil es eine Top-Mannschaft ist in Europa, weil sie in der Serie A mit vorne mitspielen. Das ist eine absolute Top-Mannschaft und für unsere junge Mannschaft wieder ein Gradmesser, dass wir wissen, wo wir stehen, dass wir sehen, an welche Dinge wir arbeiten müssen. Und dann ist eine Mannschaft, die auf absolutem Top-Niveau ist und für unsere junge Mannschaft eine spannende Aufgabe.
Jetzt ist mit Mika Birev der Topscorer verloren gegangen. Wie planst du oder wie plant ihr im Team mit dem Verlust umzugehen? Wie kompensiert man das?
Ja, also wir haben natürlich mit Mika einen Topscorer verloren und eine tolle Persönlichkeit. Dazu haben wir den Gassi verloren und den Jadinci. Also es gibt schon Spieler, die uns verlassen haben. Und das war aber in den letzten Jahren auch bei Stuttgart immer so der Fall. Es gibt natürlich die Möglichkeit für Spieler im Kader aufzuzeigen, auf sich aufmerksam zu machen über Trainingsleistungen, über Leistungen in der Vorbereitung spielen. Und wir sind uns im Verein auch einig, dass wir im Transfermarkt aktiv werden wollen. gemacht. Da bin ich mit dem Michael Barenten im ständigen Austausch und das wollen wir machen.
Zu anderen Positionen, erwartest du nur den einen oder anderen Abgang jetzt, bis der Cup losgeht? Oder glaubst du, dass es jetzt sonst grundsätzlich bis auf die drei Leute, die du eh schon erwähnt hast, dabei bleibt, wie der Kader ausschaut?
Ja, natürlich sind wir alle bestrebt, den Kader so beisammen zu lassen. Wie gesagt, jetzt haben wir drei Abgänge gehabt und ich als Trainer habe natürlich den Wunsch, dass der Kader so beisammen bleibt, aber zeitgleich kenne ich natürlich den Transfermarkt und habe Leistungen der Spieler im Herbst gesehen. Das weckt natürlich Interesse und dass Gerüchte da sind, ist klar, aber es haben ja alle jetzt Vertrag bei uns und der Sturm in den letzten Jahren mit Transfers sehr gut gefahren, das wissen wir auch alle, aber ich als Trainer bin jetzt natürlich bestrebt, dass der Kader jetzt mal so bleibt, wie er ist. Aber man muss natürlich auf alles vorbereitet sein.
Dann umgekehrt. Du hast gerade gesagt, dass ihr auf der Stürmerseite aktiv werden werdet am Transfermarkt. Gibt es auf anderen Positionen eventuelle Zugänge? Die Außenverteidigerposition hört man immer wieder. Gibt es da Ideen?
Ja, also das ist ja hauptsächlich Thema von Micha. Wir sind im ständigen Austausch. Wir beobachten den Markt. Wir schauen uns ein Spiel an. Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet auf mögliche Abgänge und wie gesagt, wir sind uns alle einig, dass wir auch am Transfermarkt noch was machen wollen, aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und dann, wie gesagt, wir sind am Arbeiten, wir sind am Tun und dann genau alles Weitere wird man in Zukunft sehen.
Aber die Außenverteidigerposition ist insofern interessant, weil Michael Baritz gesagt hat, er haltet viel von Malic auf der Seite, wo Gazi Begovic verloren gegangen ist und würde ihn dort gern öfter sehen. Man hat ihn auch ein bisschen gesehen schon im Herbst dort. Wie siehst du das? Ist das momentan die Außenverteidigerpaarung ausreichend, so wie sie ist, oder muss man da was machen? Aus deiner Sicht als Trainer.
Ich halte immer so, also, was der Markt auch hergibt. Und wir wollen uns natürlich mit Transfers auch verstärken und verbessern. Es ist in Jena nicht ganz leicht. Klar ist, wenn was am Markt ist, egal auf welcher Position, muss uns richtig verbessert, dann werden wir sicherlich Augen und Ohren offen halten, aber ich bin jetzt nicht so auf Positionen fixiert, sondern im Gegenteil, es können sich die Spieler da anbieten, die vielleicht im Herbst weniger gespielt haben und dann genau, da bin ich mir sicher, dass der ein oder andere überraschend wird im Frühjahr, so wie es in der Vergangenheit auch der Fall war. Genau, und was dann am Transfermarkt noch passiert, wird man dann sehen.
Zum Staff und deinem Team. Es ist so, dass der Sebastian Bozziatli den Club nach einer Saison schon wieder verlässt, der Spielanalyst. Kannst du uns erklären, warum der schon wieder geht?
Ja, es ist so, dass mir wichtig war, dass ich mein Trainerteam beisammen habe. Ich bin selber ein junger, ehrgeiziger Trainer und er wollte natürlich mein Trainerteam, meine Leute im Staff haben. Bin ich sehr froh, dass man der Verein die Möglichkeit dazu gegeben hat. Ich glaube, in der Vergangenheit hat er auch gezeigt, dass ein Trainerteam, das funktioniert, das aufeinander abgestimmt ist, Erfolg aufbringt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass man der Verein die Möglichkeit gegeben hat, da mein Trainerteam zusammenzustellen.
Das heißt, in diese Kerbe oder dazu gehört auch der Günther Neukirchner, der nicht mehr Teil des Teams der ersten Mannschaft ist jetzt.
Genau, also Günther bleibt ja im Verein erhalten als Entwicklungstrainer. Wie gesagt, unser Weg ist ja mit junge Spieler zu entwickeln und uns würde es natürlich freuen, wenn ein oder andere aus der eigenen Jugend die Chance nutzt. Das ist eine wichtige Position im Verein als Entwicklungstrainer. Und auch da ist es so, dass ich mein Trainerteam zusammen haben wollte, wo jeder seine Aufgaben erkennt und jeder seine Aufgaben auch erfüllt und deswegen genau steht das Trainerteam jetzt so, wie es ist. Die Analyse wird noch dazukommen und dann bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich über den Start.
Aber wie schaut die Zusammenarbeit mit dem Günther nachher aus? Weil bis jetzt war er ja quasi voll dabei im Team der ersten Mannschaft, war er zuständig natürlich für die Spieler, die von unten nachrücken sollen oder immer wieder im Training dabei waren. Ändert sich da jetzt was, dadurch, dass er nicht mehr dabei ist? Oder wie schaut die Zusammenarbeit konkret aus? Weil es haben sich schon die eine oder andere Persönlichkeit hat sich schon gewundert, dass man auf ihn so komplett verzichtet. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen eine Enttäuschung im Raum von seiner Seite, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wie wird man zukünftig mit ihm zusammenarbeiten?
Ja, sehr, sehr eng. Also im engen Austausch. Es geht um die um die Spieler, es geht um die Entwicklung der Spieler. Dem Günther und wir liegen bei der Verein am Herzen, also wir werden da bestmöglich und im engen Austausch sein, beziehungsweise mit dem Trainerteam, dass wir die Spieler bestmöglich entwickeln und da, ja, um ihnen die Chance zu geben, bei den Profis Fuß zu fassen.
Einmal noch Trainerteam, beziehungsweise erweitertes Trainerteam. Darinka Stock, gibt es jetzt auch Gerüchte, dass sie dem Rest nach Hoffenheim folgt. Kannst du uns da ein Update geben dazu?
Nein, kann ich nicht, aber auch die Darinka war jetzt in den letzten Jahren bei den großen Erfolgen dabei. Sie hat nicht nur als Ernährungsberaterin, sondern auch als Person in der Mannschaft, im Trainerteam einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ist eine Person, die sehr positiv auf die Mannschaft einwirkt, positiv aufs Trainerteam einwirkt, einen guten Zugang zu alle hat. Und deswegen hoffen wir natürlich alle, dass sie noch länger den Verein erhalten bleibt.
Zum Schluss die Zielsetzung. Jetzt geht es gerade wieder los, nächste Woche am Dienstag. Welche Zielsetzungen insgesamt für die Frühjahrsmeisterschaft setzt du dir? Wie willst du das anlegen? Wie kommunizierst du Ziele im Team? Was nehmt ihr euch vor?
Wir werden die Ziele gemeinsam mit der Mannschaft ausarbeiten. Fakt ist, dass wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition haben, sowohl in der Meisterschaft als auch im Cup. Aber momentan liegt der Fokus eben auf die Entwicklung der Mannschaft, beziehungsweise, dass wir die Spielidee anhand von Trainingseinheiten, Testing weiterentwickeln. Da liegt momentan der Fokus drauf und die Ziele werden wir dann mit der Mannschaft gemeinsam fürs Frühjahr ausarbeiten.
Der Druck und die hohe Erwartungshaltung, die im Umfeld jetzt stattfindet, belastet dich oder ist das was, womit du gerechnet hast und mit dem du gut umgehen kannst?
Ja, natürlich habe ich mit dem gerechnet, wenn man neuer Trainer wird bei Meister und bei Cup-Siegern, dann weckt das natürlich Erwartungen und erzeugt natürlich einen gewissen Druck, aber wie gesagt, ich bin fokussiert auf die Arbeit mit der Mannschaft, die Arbeit mit der Mannschaft, im Trainerteam, mit dem ganzen Staff, sehr, sehr viel Freude und genau, das bin ich fokussiert und da liegt mein Hauptaugenmerk.
Jetzt referenziere ich kurz auf deinen Vorgänger als Cheftrainer, weil ich habe den immer gefragt, wann für ihn was gut war und er hat immer gesagt, es war dann gut, wenn sich jeder von uns weiterentwickelt hat, das Trainerteam, die Spieler und so weiter. Jetzt frage ich dich das auch, gilt das für dich auch, so wie es der Chris gesagt hat, wenn du am Ende der Saison dastehst und es war jeder besser, aber du hast keinen Titel oder bist du schon auch nur dann zufrieden, wenn auch was Zählbares unterm Strich ausschaut?
Na, also wenn man sich die vergangenen Jahre von Sturm anschaut, war es ja nicht so, dass man jedes Jahr einen Titel geholt hat. Also an dem mache ich hier nicht nur abhängig, sondern so ähnlich wie der Gräser gesagt hat, es geht darum, dass wir die Spielidee, dass man in jedem einzelnen Spiel sieht, dass wir so kraftvoll mit so einer Intensität auftreten, wie es in den letzten Jahren der Fall war, dass wir überzeugend auftreten, dass wir Spieler weiterentwickeln und dass die Zuschauer, die ins Stadion gehen, zufrieden sind, wenn sie nach Hause gehen. Und Glück braucht man natürlich auch ein bisschen, aber das kann man sich auch arbeiten und dann wenn man tagtäglich arbeiten.
Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für den Start ins Jahr 2025.
Danke vielmals. Ciao, danke.
Soweit also Jürgen Säumel im Gespräch mit Jürgen Pucher. Kurze Pause natürlich nur im Winter für das ganze Team. Und inhaltlich war jetzt nicht so viel Zeit, sich für dieses Frühjahr vorzubereiten, weil sie direkt losgeht. Jürgen, glaubst du, das ist jetzt ein Vorteil für Sturm oder macht es das Ganze eher schwieriger?
Ja, gefühlsmäßig und nach den Gesprächen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen schwieriger macht, weil du einfach nicht strukturiert aufbauend vorbereiten kannst wie sonst, wo du diese normale Zeit von über einem Monat hast, wo du die hintrimmst auf das nächste Spiel. Du musst halt zwischen eine spritzig und fit sein, du musst das aufrechterhalten, du musst das eine Woche später nochmal sein und dann hast du ein Doppel gegen den wesentlichen Konkurrenten der Liga im Moment in den zwei Bewerben, wo du halt beide gewinnen möchtest. Ich finde, das ist ein ziemlich zacher Start ins Jahr, so wie das von der Auslosung und mit dieser Champions League Zusatzkeule ist. Ich glaube nicht, dass das leichter ist als sonst.
Frank, glaubst du, dass es notwendig gewesen wäre, weil Säumel doch das Spiel wesentlich weiterentwickeln hätte wollen oder will in den kommenden Wochen noch? Oder wären das nur kleine Schrauben gewesen, an denen er da gedreht wird?
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Er hat ja, wenn man genau geschaut hat, hat Jürgen Säumel ja im letzten Jahr schon an ein paar Schrauben gedreht. Und das Spiel, das wir unter Jürgen Säumel gespielt haben, war auf der Basis des Chris Ilzer Fußballs aufbauend. Aber es war ja schon ein bisschen uminterpretiert. Jetzt noch nicht dramatisch, aber ein bisschen was war schon anders. Und es wäre wohl weiter gegangen mit dieser Uminterpretiererei oder Neuinterpretiererei, je nachdem, wie man es nennen will. Und wenn du jetzt halt diese zwei Champions-League-Partien da hast, ist halt die Frage, wie du damit umgehst. Es ist halt, glaube ich, nicht so sexy, Champions-League-Partien komplett abzuschenken, um dann gegen die Austria top da zu sein. Schwierig, kannst fast nicht bringen. Auf der anderen Seite natürlich schlag dich ganz gut in der Champions League und hab dann Probleme mit der Austria, flieg vor aus dem Cup aus, dann hat die Performance in der Champions League irgendwie auch nichts gebracht. Also das muss man schon sich vor Augen halten, das ist ganz, ganz schwierig und die Mannschaft, wie der Jürgen richtig sagt, da jetzt so herzurichten, damit sie auch viermal am Punkt da ist, hintereinander zum Start nach einer Pause, das ist halt ja, ne? Relativ komplex.
Ja, bevor wir vielleicht dann den Ausblick machen auf diese ersten Aufgaben, ist natürlich der Kader ein großes Thema und in diesem Kader das größte Thema war mittlerweile Mika Bures, der zu AS Monaco gewechselt ist. Über die Ablöse ist ja sehr viel geschrieben worden und die Diskussion, die damit einhergegangen ist, war, hat man eigentlich zu wenig kassiert für den Mika?
Das halte ich für ein bisschen naiv, die Diskussion, weil dass man da mega an Arsenal abdrückt und dass da die Berater mitschneiden und dass man da nicht so quasi 80% der kolportierten Transfersumme einstreift, hätte man wissen können. Ob insgesamt die Transfersumme hoch genug war oder nicht, kann man jetzt schwer beurteilen, weil wir eben nicht genau wissen, wie hoch sie war und über das in der Regel auch Stillschweigen bewahrt wird. Wir werden es möglicherweise irgendwie hintenrum mal herausfinden, wie viel es ungefähr war. Es macht halt dann auch einen riesen Unterschied, ob das 13 Millionen oder 17 Millionen waren, wie viel da überbleibt und ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn man davon ausgeht, dass die 15 Millionen Klausel stimmt, die er im Sommer gehabt hätte, dann hoffe ich einmal nicht, dass es weniger war, ganz ehrlich.
Ja, wobei auch da hat es schon andere Zahlen zu lesen gegeben von 12, 13 oder so. Also von dieser Sommerklausel.
Ja, wie gesagt, aber alle ohne Quelle.
Ja, ohne konkreter Quelle jedenfalls. Nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, einen Ersatz zu suchen und zu finden. Und Frank, das wird ja dann wohl oder übel wieder auf eine Leihgeschichte hinauslaufen, oder?
Ja, also ich glaube, die Fußball-Personal-Leasing-Firmen sind schon alle am Durchstöbern ihrer Datenbanken, ob sie nicht zufällig in der Funktionsrolle Sturmtank irgendwo wen umsitzen haben. Also zu viel auf einer Bank und zu wenig auf einem Spielfeld sehen, um den quasi zu verleihen. Ja, also man muss auch ganz ehrlich sagen, qua der Tatsache, dass wir alle wissen, dass der Markt zu dieser Jahreszeit relativ schwierig ist für Einkäufe, außer man hat unendlich Geld und kann damit winken und Spieler mobben sich dann oder streiken sich dann aus ihrem Verein hinaus. Der Markt gibt momentan nicht wahnsinnig viel her. Insofern ist es rein wirtschaftlich extrem nachzuvollziehen, dass man von einem Leihgeschäft spricht. Dass man von einem Leihgeschäft spricht, mit oder ohne Kaufoption, ist so eine Sache, die natürlich den Strukturfreunden ein bisschen aufstößt, weil ohne Kaufoption ist halt wirklich so, ja, das ist ein bisschen fad, müssen wir ganz ehrlich sein. Und es spricht halt auch ein bisschen dafür, dass man entweder eine riesengroße oder eine recht eingeschränkte Auswahl an Zielen hat, dass man sagt, man nimmt irgendwen mit oder ohne Kaufoption.
Ja, und man muss halt immer die Balance finden zwischen welche sportlichen Ziele hat man in dem Frühjahr und wer ist dann am Markt verfügbar. Und das kann natürlich auch darauf hinauslaufen, dass es nur eine Leih ohne Kaufoption wird, so wie es ja auch bei Mika Bires eine war, der ja, quasi damals für den verletzten Sidi Chatta verpflichtet worden ist.
Ja, nein, grundsätzlich eh alles richtig. Es ist halt immer dann die Frage, was borgst du denn dann aus? Ne? Weil irgendwas, was so eigentlich in unsere Suchliste passt, so mit Jung und Potenzial und allem drum und dran, da kannst du halt Glück haben, so wie mit, mit dem Lars Heulund und partiell mit Emanuele Mega und jetzt auch mit Mika, die halt dann trotzdem relativ schnell funktionieren. Und du kannst aber natürlich auch jemanden erwischen, hätte man ja auch schon gehabt, die halt nicht so gut funktionieren dann. Und da ist halt die Frage, gehst wieder auf dieses Suchmuster mit jung und entwickelbar und machst nochmal den Mika-Move, dass du sagst, ich habe KKA, aber ich verhandle nachher nochmal. Oder aber du sagst, okay, ich nehme jemanden, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass der gleich funktioniert. Da ist mir dann aber wurscht, ob ich da KA habe, weil der ist eigentlich eh schon älter und den will ich vielleicht eh gar nie kaufen.
Mhm. Und es ist ja, wenn du jetzt das Level halten willst und musst, wenn du die Titelverteidigung der zwei Bewerber ernst nimmst, dann kannst du im Winter nur leihen, weil du hast nicht genug Zeit, ausgiebig die Person zu scouten und zu suchen, wie du sie im Sommer hast, der dann eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit auf Funktionieren hat. Das heißt, in dem Fall verstehe ich es, auch wenn es jetzt natürlich nicht cool ist, dauernd zu leihen, aber in dem Fall verstehe ich, dass man möglicherweise gar keinen anderen Ausweg hat, außer man riskiert ohne Biref und mit Phil Krügic. Aber das wird man nicht tun.
Eben, du brauchst eigentlich, wenn der sofort funktioniert, weil den jungen Potenzialstürmer hast du ja eh mit Leon Krügic, der nur darauf wartet, dass er mehr spielt. Mhm. Eine andere Position, über die schon geredet wurde und möglicherweise noch mehr geredet wird, ist die Außenverteidigerposition. Yusuf Gazibegovic ist schon weg, Emir Karic könnte bald weg sein. Da gibt es anscheinend Kontakt zu Preston North End, was uns dazu führt, dass es ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Neuzugang auf der Rechtsverteidigerposition zum Beispiel geben könnte, auch wenn Jürgen Säumel und auch Micha Parenzen von Arjan Malic sehr große Stücke halten.
Ja, aber er hat zumindest noch, wie es halt leider ist, nach vielfacher Nachfrage zumindest außergelassen, dass es dort möglicherweise was geben könnte und dass man sich da umschaut. Also das hat jetzt zumindest nicht nach einem Dementi geklungen, dass man dort Arbeit sucht und nicht nur ganz fuhren. Aber ja, ich glaube, wenn der Karic auch geht, muss man fast zumindest ein Backup holen, weil sonst kann man ja die Saison nur mit Behelfs-Backup-Außenverteidigern angehen, weil man hat ja dann nur mehr 3 von 4 möglichen. Wenn man den Malic und den Johnson nimmt und den Lavallee, der eigentlich eh gar kein Außenverteidiger ist und das möglicherweise auch nur mehr diese Saison sein wird, keine Ahnung, muss man da wen holen, weil sonst hat man links niemanden, den man eintauschen kann.
Mhm. Und man muss ja, glaube ich, rechts trotzdem sowieso reagieren. Und da scheinen ja die Interessen an diesem jungen Mann von Juventus, der eigentlich ein Holländer ist, Clemencia, das scheint schon real zu sein, weil das hat man auf so vielen Kanälen dann gelesen, die im Regelfall nicht voneinander abschreiben. Und also ich glaube, da ist schon was dran, dass man sich für den interessiert. Da ist halt auch zahlungskräftige andere Konkurrenz im Feld, die den auch vielleicht gerne haben wollen würde. Muss man schauen, ob man den dann kriegt. Dazu ist zu sagen, der soll angeblich 2 Millionen kosten, wenn man den jetzt holt. Also das will Juventus für den jetzt haben, schaut aus. Da ist halt eine Frage, ob man da verhandeln kann oder nicht. Oder ob Juve sagt 2 Millionen oder nichts. Ich meine, im Sommer ist er ablösefrei, das muss man auch sagen. Mhm. Da muss man sich halt überlegen, ob der wirklich 2 Millionen wert ist. Also, weil der kostet jetzt 2 Millionen, weil er halt von Juve kommt, glaube ich. Das muss man sich kurz überlegen. Der ist schon sehr talentiert, obgleich man in dem ganzen Videomaterial, das man von ihm findet, eigentlich nur Offensivaktionen findet. Und wir ihn schon als Außenverteidiger holen, täten, glaube ich. Also, im Scouting-Feed wird schon was geben, aber da hatte ich momentan keinen Zugang. Insofern kann ich das jetzt nicht beurteilen. Das, was ich offensiv sehe, ist interessant. Wie gesagt, 2 Millionen ist nicht ganz billig, aber mal schauen.
Ja, könnte noch was werden. Mit dem Stürmer-Neuzugang könnte es ja doch ein bisschen dauern. Hat ja Jürgen Säumel auch in einem anderen Interview jetzt gesagt. Da hat man jetzt nicht den ganz großen Stress, weil für die Champions League ist der oder wäre dieser neue Stürmer eh nicht spielberechtigt und dann wäre er erst mit Anfang Februar dann wirklich von Nutzen. Beim Staff hat sich auch etwas geändert. Sebastian Pozziatli wurde quasi von Säumel ebenso aussortiert wie Günther Neukirchner, der eben jetzt sich nur mehr auf das Talente-Coach-Dasein beschränkt. Inwieweit können Sie das nachvollziehen? Weil Säumel ja ganz klar gesagt hat, er will eben seinen Staff nach seinen Vorstellungen um sich haben.
Bei Pozziatli kann ich das schwer beurteilen, den haben wir einmal kurz im Gespräch gehabt, das war wenig aussagekräftig und er wird der Meinung sein, er braucht seinen eigenen Analysten, dem er vertraut. Sei es drum, das soll er so machen. Bei Günther Neukirchner sehe ich das so, wenn man davon ausgeht, dass Jürgen Säumel mit Madl und Duran seine Co's mitbringt, die für die jeweiligen Dinge verantwortlich sind, für die sie stehen, also Madl für die Defensive, kann ich nachvollziehen, dass man sagt, Günther Neukirchner, der defensiv beim Chris Ilzer eine wichtige Rolle gespielt hat, muss jetzt nicht unbedingt Teil des fixen Trainerteams der Ersten sein. Was ich da nicht verstehe und was ich auch dem Team oder demjenigen, der dafür verantwortlich ist, ankreide, ist, wie man das dargestellt hat und rübergebracht hat, dass Günther Neukirchner da raus ist, weil es hat einfach nach ich kick ihn raus geklungen, ich brauche ihn nicht mehr. Das musst du bei so einem verdienten Mann und bei dem, was der beigetragen hat und auch beitragen wird als Entwicklungstrainer, einfach anders darstellen. Du musst ihn aus dieser Sache hinaus loben und das nicht so stehen lassen, als wäre da jetzt eine enttäuschte Legende übrig, die vom eigenen jungen Trainer ausgekickt worden ist. Das geht nicht zusammen. Das ist wieder einmal ein Kommunikationsfail. Inhaltlich kann ich es noch irgendwie nachvollziehen.
Frank?
Ja, inhaltlich gebe ich dem Jürgen total recht, dass wenn der Jürgen Säumel das so möchte, dann ist das so. Die Frage, die ich mir stelle, ist, muss ich das überhaupt kommunizieren? So? Also muss ich das überhaupt so laut machen? Oder wäre es ja nicht gegangen, dass der Günther einfach bei Spieltagen da ist und es fällt gar keiner auf, dass er beim Training weniger Rolle hat, dann wäre das alles total unter der Tuchend geblieben und gar keiner hätte was gewusst. Außer aber derjenige, der da hinaus komplimentiert wird, ist eigentlich relativ unzufrieden damit und es war damit zu rechnen, dass der sich selber aufregt. Dann muss ich natürlich das medial irgendwie machen und dann wissen wir, dass der Günther Neukirchner durchaus ein streitbarer Typ ist und wenn die dann sagen, naja, das ist jetzt einfach und er macht jetzt was anderes und das passt schon so, dann war ja zu erwarten, dass der Günther in einem Interview das irgendwie bringt und sagt, wie er das sieht. Und ich hätte ja eines mitbekommen, wo ich jetzt nicht das Gefühl gehabt habe, dass er der absoluten Meinung ist, dass das, also er hat, glaube ich, gesagt, das muss er jetzt so akzeptieren. Und das klingt halt nicht, wie ich verstehe das alles und mache das natürlich. Ne? Und da bleibt halt dann wirklich, wie der Jürgen sagt, ein bisschen ein schaler Beigeschmack. Das finde ich sehr, sehr schade. Gerade um so eine Vereinslegende herum ist das ein bisschen, ja, nicht super.
Ja, dem hätte man vorgreifen können, zumal man ja auch in dem Zusammenhang betonen hätte können, wie wichtig die Verbindung zwischen den Nachwuchstalenten und der Einser ist oder mehr sein soll, ist ja auch im Sinne vom neuen Sportchef, der das ja auch betont hat. Schade, ich hoffe, da ist jetzt nicht zu viel böses Blut im Umlauf, so wie es medial zu lesen war. Kommen wir vielleicht noch zur Erwartungshaltung, die hast du ja, Jürgen, auch noch angesprochen mit Jürgen Säumel. Da hat er sich ein bisschen dem Chris Ilzer angeschlossen, im Sinne von jeden Tag besser werden, aber die Erwartungshaltung ist als Titelverteidiger in den zwei nationalen Bewerben natürlich schon enorm, oder?
Ne, logisch. Also natürlich sagt er das so und ich habe ihm eh die Rutsche dorthin gelegt, dass er es sagen kann, aber er wird erstens schon wissen, dass der Druck groß ist und dass er jetzt, wenn er gar keinen Titel am Ende der Saison hat, das schwer als erfolgreiche Saison verkaufen wird können, nach dem, was bisher geschah. Das ist halt einmal so, wenn es ganz oben bist, ist die Bestätigung die Kunst. Und wenn wir jetzt ohne Titel in den Juni gehen, in diesem kommenden Jahr oder laufenden Jahr, dann wird das ein bisschen eine Enttäuschung im Umfeld erzeugen. Das ist einfach so und deswegen ist da ein gewisser Lieferzwang jetzt einfach da. Das wird er akzeptieren müssen und das wird er annehmen müssen, weil sonst wird es schwer.
Ja, obgleich man da vorsichtig sein muss, finde ich, weil durch den Abgang des Topscorers ist da schon jetzt einfach ein Qualitätsverlust passiert. Und ob der aufgefangen werden kann, ist noch zu beweisen. Ich sage gleich, da bin ich wahnsinnig gespannt, ob das funktioniert. Und dann hast du natürlich immer die Tatsache und das Argument an der Hand, dass ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen Herbstes, nämlich Mika Miles-Spirith, nicht mehr da ist. Und der konnte nicht ersetzt werden. Und somit ist relativ klar, dass es nicht so gut ausgehen kann. Also ich finde, das ist schon aufgeklärt.
Das mag alles so sein und das ist die rationale Analyse und es ist natürlich keineswegs gegeben, dass man den 1:1 ersetzen kann und gleich gut weiterspielt im Februar. Aber, das Umfeld ist nicht die rationale Diskussion, die du jetzt gerade begonnen hast. Und das wird trotzdem so sein, BRF hin oder her. Wenn man als Doublesieger ohne Titel dasteht, nachdem man noch als überlegener Tabellenführer in die neue Saison im Frühjahr gegangen ist, dann wird das nicht nur positiv konnotiert werden und wird nicht hassen, ja, der hat es eh gut gemacht und sie haben das Beste rausgeholt. Das wird einfach nicht das sein, was dann überbleibt. So weit sind wir leider mittlerweile, dass das dann so sein wird.
Nein, also das will ich gar nicht, dem widerspreche ich nicht. Also im Boulevard ist er dann einfach kein guter Trainer, das ist schon richtig, ne?
Oder der Micha hat es falsch gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ja, immerhin hätte dann der Birith-Ersatz auch nicht funktioniert, wenn das dann am Ende so dasteht. Und man darf natürlich auch nicht den Qualitätsverlust vergessen, der entsteht durch den Abgang vom Gazi, der natürlich auch abgehen wird und beziehungsweise erst ersetzt werden muss.
Und wir wissen ja auch nicht, ob im zentralen Mittelfeld nicht noch was passiert. Ne? Das kann ja auch immer noch sein. Das ist ja dann noch ein paar Wochen übrig, bis das Fenster
kann zu ist. Kann sein, dass die Fiorentina da noch glaubt, Böwing zu brauchen.
Oder das, ja.
Mhm, zum Beispiel. Trotzdem machen wir vielleicht, blicken wir kurz voraus auf diese beiden Champions-League-Partien, die ja natürlich eine besondere Stellung haben jetzt in diesem Frühjahr gleich zum Beginn. Atalanta auswärts, kennt Sturm, aber Atalanta jetzt noch ein besseres Atalanta Bergamo als noch vor einem Jahr auf jeden Fall, oder?
Ja. Also ich konzentriere mich da ganz auf Leipzig, weil im Bergamo erwarte ich mir wirklich genau gar nichts, weil das wäre nur wirklich die Kür. Die Pflicht ist gegen die Dosen. Da muss nur einmal alles rein, damit wir das nicht verlieren.
Ja. Also völlig richtig, Bergamo momentan sicher ganz, ganz, ganz stark. Schon den ganzen Herbst immer mal so leichte Schwanker, aber keine dramatischen. Spannenderweise schwanken sie manchmal gegen Mannschaften, die deutlich schlechter einzuschätzen sind als sie. Insofern, vielleicht kann man da, ne? Aber man muss natürlich sagen, die Mannschaft wurde ein bisschen verändert, funktioniert trotzdem gleich gut, das gewohnte System, ein 3-4-1-2 im Regelfall, an den neuralgischen Stellen nicht so wahnsinnig verändert, Defensive kaum verändert und vorne halt mit Ademola Lokman und Charles De Ketelaere, gell, Andi?
Ja, ja.
De Ketelaare, auf einmal weiß er, wo das Tor steht.
Er fehlt mir.
Sehr, sehr gut aufgestellt und ja, also ganz, ganz schwere Aufgabe. Ganz schwere Aufgabe.
Retegi nicht zu vergessen, der ja nach Belieben trifft.
Genau. Und halt, die haben halt, also die sind halt im Matchpraxis-Saft.
Absolut, ja. Also da ist dann wohl doch eher gegen die Rasenball-Filiale was zu erben, auch wenn jetzt der Jürgen Klopp die Oberaufsicht hat.
Ja, ich das glaub, ist hoffentlich wurscht, aber ich glaube, dass das einfach von der Tribüne und am Feld und von dem Ganzen drumherum um dieses Spiel, das ist halt einfach, erstens wird es das Letzte sein und zweitens ist halt einfach das aus der Emotionalität heraus das Spiel, das man schon sehr gerne gewinnen möchte, oder? Ich glaube, dass das einfach vom ganzen Rahmen her ein schöner runder Abschluss wäre, wenn da was zu holen wäre.
Mhm. Ja, und man muss ja sagen, top in Form ist Raba Leipzig momentan nicht.
Ja, und der neue Head of Football, wie heißt der Head of Football da?
Global Soccer, whatever.
Global Soccer Superstar, sagt ja auch, in keiner Liga ist man Favorit. Also, Gmade Wiesen kannst du sagen, nicht?
Ja.
Ja, genau, ich weiß nicht, ja. Ja, also ich, ja. Das kann man uminterpretieren, aber ja.
Wirklich?
Also, natürlich ist das Spiel gegen Leipzig das, wo wir nochmal Grund der Tatsache, welcher Verein wir sind, noch einmal aufzeigen müssen. Das ist, also da zum Abschied nochmal irgendwie für eine Schlagzeile sorgen zu können, wäre natürlich ein grandioser Abgang aus dieser Liga, in die wir nicht gehören.
Stimmt.
Genau.
Gut, dann schauen wir eine Liga drunter, in die zweite Liga.
Ja, Moment, bevor Moment. Wir dorthin schauen, ja, verabschiede ich mich für diese heutige Sendung,
weil ja,
ich habe Terminkollisionen heute Abend.
Jürgen Bucher muss zum Flieger, so wie bei Wetten, das früher, muss den Flieger erwischen, wie Robbie Williams damals.
Abgangsapplaus.
Muss vor den Damen und vor der neuen Zweier-Trainer-Team. Vielen Dank, herzlichen Dank.
Wir verabschieden ihn aus der Mehrzweckhalle Erfurt. Jürgen genau. Ja.
Danke, Tommy Gottschalk und Michelle Hunziger, auf Wiederhören.
Yeah. Wer ist jetzt wer?
Adieu.
Das könnt ihr euch jetzt ausmachen.
Adieu. Mach's gut, ciao. Jürgen. Sehr schön. Zum ersten Mal in einem Querpass, ein Live-Abgang. Genau. Jetzt aber wirklich der Blick zu Jacomini 09 oder genau. Sturm 2, wie manche andere sagen. Da ist auch einiges neu im Staff. Der neue Cheftrainer heißt Christoph Wurm. Er war bisher sportlicher Leiter in der Akademie St. Pölten und Co-Trainer im U18-Nationalteam. Frank, wie überrascht warst du über diese Personalentscheidung?
Sehr, weil ich diese Person natürlich 0, Josef am Radar hatte. Und ich habe dann auch gleich, wie ich das gelesen habe, Leuten, die gerade in diversen Trainerlehrgängen sitzen, geschrieben, ob sie den kennen. Und das war dann so 50-50. Die Hälfte hat ihn nicht gekannt, die andere Hälfte wusste, den zu verorten. Und das habe ich dann auch spannend gefunden, weil ich dann die Vita nachgelesen habe und dann habe ich gedacht, naja, den könnte man schon kennen, wenn er beim U-Nationalteam ist. Jetzt kenne ich ihn ein bisschen, obgleich ich da mich jetzt keine Expertise an den Mann bringen traue. Er möge seine Arbeit machen und dann muss man das beurteilen, was man am Rasen, auf welchem auch immer, dann sieht.
Ja, also was ich so gehört habe, war er auch zuerst im Nationalteam, also im U18-Nationalteam, Analyst und dann Co-Trainer. Also er hat auch quasi da Analyse vor Erfahrung und ja, soll ein guter Typ sein und ist aber für ihn jetzt auch quasi die erste Trainerfunktion, vor allem in der Liga, und das wird dann vor allem spannend, wie er sich da schlägt. Was gut ist, er kennt natürlich den einen oder anderen Sturmspieler, wenn man sich das U18-Nationalteam anschaut, Stichwort Jakob Hödl zum Beispiel, die kennt er ja da aus ÖFB-Lehrgängen, von dem her vielleicht
und ich nicht glaub, das Schlechteste. Er wird das Werkel, das nicht so schlecht funktioniert hat, wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett neu erfinden, würde ich jetzt einmal annehmen. Und da kann man schon darauf hoffen, dass das der positive Weg weiter beschritten wird. Und es ist ja auf der Co-Ebene, glaube ich, auch weitergearbeitet worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da gibt es ja den Hannes Erhardt, oder?
Genau, der zuletzt in der zweiten türkischen Liga als Co-Trainer war bei Ankara Gücü. Und davor auch unter anderem schon die TSG Hoffenheim in seiner Vita stehen hat, dürfte wohl über die Parenzen-Tangente gelaufen sein, dieser Transfer, vermute ich jetzt einmal, ohne es zu wissen, aber auch er quasi neu im Staff.
Sehr schön, die Parenzen-Tangente, gefällt mir gut, das klingt wie so ein interstellares Phänomen. Stimmt. Ja, weißt du, im Weltall gibt es auch keine Geräusche. ja. Okay, Entschuldigung, abgelenkt worden
wurscht, von der Parenzen-Tangente. Das neue Trainergespann, also auch schon in der Vorbereitung, Testspiele stehen jetzt an, unter anderem gegen Weiz, gegen Kleistorf, gegen Rudesch, und dann wird quasi die Vorbereitung unterbrochen, weil ja für große Teile des Teams es dann in der Youth League weitergeht, zur großen Freude von uns allen. Da spielt man dann bei Lok Zagreb allerdings, am 12. Februar um 13 Uhr. Das Ganze wird ja in einem Spiel entschieden, ob es da weitergeht oder nicht. Und danach gibt es wiederum Testspiel, eines gegen Machfeld. Und dann geht es am 22. Februar erst los in einem Heimspiel gegen Rapid 2. Also es ist noch ein weiter Weg.
Ja, aber Test gegen Machfeld Donauauen, bitte. So viel
Entschuldigung.
So viel Zeit muss sein.
Für alle Hörerinnen und Hörer aus dem Machfeld, bitte um Entschuldigung. Genau. Machfeld Donauauen.
Ja.
Und rund um die Zweier gibt es zumindest auch ein Transfergerücht rund um Peter Kiedl.
Ja, Ried hat angerufen. Also wir haben es auch diskutiert. Das ist natürlich auch sehr vorstellbar und vielleicht eine super Möglichkeit für Peter Kiedl zu zeigen, dass das auch auf lange Sicht geht, was er jetzt im Herbst angedeutet hat, nämlich eine gewisse Torgefahr und auch eine gewisse Durchschlagskraft, das in Ried regelmäßiger zu beweisen, wäre, glaube ich, ziemlich cool, wenn er dort recht viel Spielzeit bekäme. Das wäre dann zu hoffen, wenn sie ihn ausbohren, und es wäre nur eine Reihe. Insofern, glaube, da kann nicht viel falsch dran sein.
Ja, und er hat definitiv im Herbst aufgezeigt, 7 Tore, 3 Assists. Allen voran natürlich Triple Pack gegen Lafnitz im Herbst. Mhm. Das war großes Kino. Und da wird er natürlich Sturm 2 schon abgehen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Leon Krügic dauerhaft im Kampfmannschaftskader ist, jo, er weg ist und auch noch Manny Sakaria wohl im Winter noch wechseln wird, weil er momentan auf Vereinssuche ist, dann ist die Offensive bei Sturm 2 schon relativ ausgedünnt.
Ja, das ist der Bumerang, der daraus entstehen kann, dass aus einer recht guten Offensive oder eine recht gute Offensive in alle Richtungen zerbröselt, weil Leon Krügic hin, Peter Kittel her, man muss nicht schon sagen, dass die Organisation im Offensivspiel ist im Herbst schon auch relativ stark am Manni gehangen. Und wenn der das nicht mehr macht, kommen natürlich wieder andere zum Zug, die vielleicht ein bisschen zu wenig zum Zug gekommen sind im Herbst. Aber da muss man nicht sagen, die Qualität von Manny Sakaria hat man in der zweiten Liga natürlich ungefähr in jedem Spiel gemerkt, gespürt und auch zu sehen bekommen. Und ja, wenn die fehlt, fällt sicher einiges, plus der Torriecher der beiden Jungs vorne. Da gilt es für die anderen zu beweisen, dass sie auch in der zweiten Liga in der Offensive was bewirken können.
Ja, also mal schauen. Noch ist Peter Kittel ja Sturmspieler. Mal schauen, ob er das auch bleibt. Die Transferzeit dauert ja noch ein bisschen. So viel zur Zweier. Und dann kommen wir auch noch zu den Frauen des SK Sturm.
Jo.
Über den Winterfahrplan hat uns Michi Erlitz ja in Volume 134 aufgeklärt. Außerdem hat er damals angekündigt, dass man im Winter Verstärkungen im Angriff holen will, und genau das ist auch passiert.
Der Plural war berechtigt.
Ja, er hat es damals schon anklingen lassen, dass es nicht nur bei einer Stürmerin bleiben wird. Nein, es sind 2 geworden.
Bei unserem Verletzungspech verstehe ich das auch.
Ja, da muss man tatsächlich vorsorgen, leider. Linda Popovsitz ist gekommen von der Spielgemeinschaft Südburgenland TSV Hartberg und Michaela Trausnick vom LUV Graz.
Da gab es übrigens ein sehr, sehr schönes kurzzeitiges Verabschiedungsposting von LUV Graz für Michi Trausnick. Sehr, sehr nett, sehr, sehr nett. Haben sich sehr herzlich bedankt, freuen sich, wenn sie dann wieder zurückkommt mit den Erfahrungen, die sie dann sicher gesammelt hat, und wünschen ihr alles Gute. Sehr, sehr, sehr sympathisches Posting, muss man sagen.
Bevor wir uns kurz weiter über die beiden unterhalten, hören wir uns an, warum sich Sturm ausgerechnet für diese beiden Spielerinnen entschieden hat. Michi Erlitz weiß da nämlich mehr.
Ja, servus Andi, bin gerade beim Training, wie man vielleicht im Hintergrund hören kann, und schaue unter anderem unseren beiden Neuzugängen zu. Ja, was man zu ihnen sagen kann, ist ganz klar, dass wir beim Scouting natürlich sehr stark darauf geachtet haben, wie ihre aktuelle Torstatistik ist in der laufenden Saison. Und da muss man schon sagen, sind beide einfach hervorgestochen mit 11 Toren in 11 Spielen und mit 14 Toren in 11 Spielen. Und das ist einfach ganz klar das, was wir brauchen. Und das haben wir auch gesehen in den Testtrainings, die die beiden Spielerinnen dann bei uns absolviert haben, dass das schon echte Verstärkungen sind. Gerade bei der Linda ist es auch so, dass es eine recht junge Spielerin noch ist, wo wir natürlich auch viel Potenzial für die Zukunft sehen, wo wir gesagt haben, auch mit der Geschäftsführung gemeinsam, dass es da auf jeden Fall Sinn macht zu investieren, die Spielerin zu kaufen, was wir dann auch gemacht haben und einen längerfristigen Vertrag angeboten haben. Und bei der Michi Trausnick ist es so, die haben wir jetzt bis zum Saisonende mal geliehen. Ja, ist mit 26 auch noch recht jung, aber haben wir einfach mit LUV so ausgesprochen, dass wir dann im Sommer über weitere Schritte verhandeln werden. Aber ich glaube eben, dass beide uns genau dort jetzt helfen können, wo wir aktuell eben das größte Potenzial, das größte Verbesserungspotenzial haben.
Soweit also der Sportchef der Sturmfrauen zu den beiden Neuverpflichtungen. Also die eine Trausnick geliehen, die andere dann doch über einen längeren Zeitraum fix verpflichtet, weil, und das ist ja auch insofern nachvollziehbar, sie ja die jüngere Spielerin ist mit wesentlich mehr Potenzial noch.
Ja, also zu entwickelndem Potenzial, sehr treffsicher, gefährlich aus mehreren Dimensionen, nicht nur im Strafraum, auch von außerhalb. Und bei Drausnik muss man sagen, da holt man natürlich auch jede Menge Erfahrung. Und das ist, glaube ich, bei dieser Mannschaft natürlich auch sehr viel wert.
Mhm. Popov jetzt kurz die Torquote noch angesprochen. 14 Tore in 11 Spielen in der zweiten Liga und hat ja auch gegen Sturm gespielt im Cup in einer Partie, die ja ziemlich eng runtergegangen ist und wo ja auch sie die eine oder andere Großchance liegen hat lassen. Von dem her war das für sie ein bisschen so das Bewerbungsspiel gegen die Schwarzen und Drausnik ebenso beeindruckende 11 Tore in 11 Spielen. Also ja, es war dann doch die große Baustelle im Herbst, das Tore machen für die Frauen und wir hoffen, dass das jetzt quasi die Lösung ist. Wir wollen natürlich die beiden auch erst ins Spiel integriert werden müssen.
Genau, und das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir natürlich die detaillierte Analyse nicht vorliegen haben, die bei den Sturmdamen durchgeführt wurde, weil es ist natürlich schon so, dass du einen entsprechenden, ich zitiere ihn nicht gerne, aber in dem Fall ist er praktisch, Expected Goals Wert brauchst, damit es da auch was bringt, dass du sozusagen vorne die Scorer reinkaufst, weil wenn du eigentlich dein Spiel nie so entwickelst, dass du in torgefährliche Situationen kommst, durch deine Spielentwicklung, dann öffnen da die Leute vor dem Treffen eher auch nicht so viel. Können wir nachschlagen bei Leon Krügic und der Zweier. Aber das werden sie wohl gemacht haben und daraus geschlossen haben, dass vor allem das Thema der Abschluss sozusagen die Stellschraube war und nicht die Entwicklung und das Herausspielen von Chancen. Und dann kann man, das habe ich nämlich anderswo gelesen, was man sich von Stürmerinnen aus der zweiten Liga denn erwartet, dann kann man auch von Stürmerinnen aus der zweiten Liga etwas erwarten, wenn man sie in die nötigen Abschlusspositionen bringt. Das liegt aber daran, wie man halt den Ball bis zum letzten Pass spielt.
Ja, auch bei den Frauen ist ja noch ein bisschen Zeit, also Zeit, um die beiden zu integrieren. Da geht es dann los mit dem Cup-Spiel gegen den SK St. Pölten. Also gleich ein.
Man weiß es dann gleich.
Dann weiß man es doch gleich. Und St. Pölten ja auch interessant, nachdem es da ja einen Wechsel auf der Trainerinnenposition gegeben hat und Lese Brankau da doch ein bisschen überraschend den Verein verlassen hat.
Ja, da weiß man nicht viel, warum, oder?
Ja, nicht wirklich. Ich meine, auf der einen Seite hat es natürlich sofort die Gedanken gegeben, dass ja doch auch eine Teamchefin momentan gesucht wird. Auf der anderen Seite gibt es Gedanken darüber, dass ja auch der FC Red Bull Salzburg ganz groß im Kommen ist im Frauenfußball. Also ja. Es gäbe schon die eine oder andere Adresse in Österreich, die man da jetzt aufsuchen könnte an ihrer Stelle.
Genau. Genau. Und das wird ja die Damenliga im nächsten Jahr ganz, ganz stark dann, glaube ich, betreffen, weil, wie du richtig sagst, das Marketingprojekt aus Fuschl spielt ja jetzt auch Damenfußball, also hat sich einen Club inhaliert, sagen wir so, wie sie das gerne tun. So ist es. Und jetzt löschen sie ihn nächstes Jahr dann aus.
Hat auch schon Tradition, ja.
Ja, genau. Die wissen, wie das geht. Und und die spielen ja jetzt schon recht ordentlich und das wird nächstes Jahr sicher auch noch spannend werden, wie die dann performen. Und ja, da hast du natürlich recht, da geht natürlich auch für potenziellen und ambitionierten TrainerInnen-Staff für im Damenfußball einiges an Optionen auf, weil die auch relativ stark staffen, das Team.
Okay, dann hätten wir diesen Querpass, würde ich meinen, abgeschlossen für diese Woche.
Außer du willst nur wen grüßen lassen?
Jetzt bin ich überfragt. Ich grüße, weil er heute wieder mal nicht dabei ist, den lieben Kollegen Belitz, wo auch immer er gerade ist.
Das können wir jetzt mittlerweile dann auch bald als Einspieler produzieren, oder? Die Grüße an den Herrn Belitz. Ja, wir wissen nicht, wo du bist, lieber Michael, wir hoffen, es geht dir gut. Ja.
Genau. Und er ist demnächst auch wieder auf Sendung. Sendung ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon ein bisschen vorausgeblickt vorhin rund ums Thema Stadion und UVP ist ja das eine oder andere geplant. Darüber hinaus gibt es natürlich auch zum Spiel in Bergamo einen Nachschuss.
Ja, und Dann gibt es wieder einen Büß.
Genau.
Weil wir ja nochmal nach Klagenfurt pendeln und da wieder eine der beliebten Busfolgen produzieren werden, gemeinsam mit den 47 anderen. Bus ist rampelvoll.
Worauf können sich die Mitfahrenden einstellen im Hinblick auf die Busgespräche, die du immer sehr angeregt führst?
Auf Spiel, Spaß und Unterhaltung.
Ja.
Schokolade selbst mitzubringen, bitte.
Okay.
Und die Busbars werden wieder sehr gut gefüllt sein von unserem Chauffeur, der sich damit seinen traurigen Lohn von der Busfirma ein bisschen auffettet. Nein, habe ich natürlich nicht so gemeint und vielen herzlichen Dank an die Busfirma Schwarzreisen, die uns da immer ein wunderbares Fahrzeug zur Verfügung stellt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, also es ist eine Klasse, ich würde sagen, ein Busklassiker wird es wieder werden. Nehme ich mal an, mit viel Euphorie auf der Hinfahrt und vielleicht auch viel Euphorie auf der Rückfahrt. Haben wir ja alles schon gehabt in dieser Champions League-Saison.
Ankunft offen.
Ja, genau. Also Heimkehr offen. Ja.
Ankunft von Klagenfurt nach Graz offen.
Ja, genau.
Das die andere ist Richtung sind wir hoffentlich rechtzeitig durch.
Ja, es ist ja, werden wir ja sehen, wer sich beim langen Unterhosenwetter ins Stadion bewegt.
Ja, ich habe jetzt gar keine aktuelle Ticketzahl, aber die hast ja auch noch nichts.
Also ich habe gedacht, du sagst jetzt, du hast keine lange Unterhosen.
Doch.
Hätten wir die aus der Black FM Kasse
reinspendiert. Das wäre lieb gewesen. Nein, doch, sowas darf ich doch mein eigen nennen. Sehr was gut. Das Cup-Spiel gegen die Austria betrifft, ist zumindest die Auslastung nicht so schlecht. Also dieser Vorverkauf ist zumindest bis jetzt besser gelöst worden als im Jahr davor, wo es ja doch den einen oder anderen Unkenruf gegeben hat, auch von Seiten der Nord.
Ja, genau. Das ist wesentlich besser diesmal. Aber ja, siehst, haben wir da noch was gefunden zum drüber reden.
Ja, immerhin. Cool. Hoffentlich wird es nicht zu kalt, aber ist ja wurscht. Wir sind jedenfalls dabei. In diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Ja, lange dauert es nicht mehr und dann sind die Teams des SK Sturm endlich wieder im Pflichtspieleinsatz. Allen, die sich auf den Weg nach Bergamo machen, jetzt schon eine gute und sichere Reise und viel Spaß im neuen Auswärtsblock. Allen Teams der Schwarzen eine verletzungsfreie Vorbereitung, in der hoffentlich viel Kraft fürs Frühjahr getankt werden kann. Und auch ihr alle da draußen geht's hoffentlich voller Energie in dieses Frühjahr. Ja, die Stadionluft, man kann sie schon fast förmlich wieder schnuppern und schmecken. Freuen wir uns drauf und wir denken immer daran, es gilt wie immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald. Bye.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.